Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Secrets, dem Podcast über Promis und Verbrechen. Mit mir, Nina Lenzen.
Und mit mir, Friederike Goldkamp. Und ich habe es ja schon in der letzten Folge angeteased, in der Folge zum Update zu Rust mit Alec Baldwin. Also wenn ihr es nicht gehört habt, unbedingt nochmal reinhören. Und heute sprechen wir über O.J. Simpson. Am 10. April 2024, also heute der am Tag der Aufnahme, wir haben jetzt am 15.04. aufgenommen, vor genau 5 Tagen ist O.J. Simpson verstorben. Und er war berühmt zum Anfang als wirklich herausragender Sportler, er war ja Footballspieler, er wurde immer The Juice genannt. Und er war auch Filmstar, er war in den ganz viel in der Werbung zu sehen und er war einfach einer der berühmtesten Amerikanern. Und später wurde er berühmt als Verdächtiger in einem Doppelmordfall und geriet noch in Verruf als Beteiligter an einem Raubüberfall. Und der Strafprozess zu diesem Doppelmord gegen O.J. Simpson wurde zu einem Jahrhundertereignis in der amerikanischen Popkultur und er wurde live im Fernsehen übertragen. Und bis heute ist es einfach, finde ich, einer der krassesten Fälle, die es gibt. Selten gibt es einen Fall, wo man so viel Bildmaterial findet, wo man auf YouTube sich das alles anschauen kann, wo man anschauen kann, was die Anwälte gesagt haben, was die Staatsanwaltschaft gesagt hat, wie O.J. Simpson sich diesen berühmten Handschuh anzieht. Also und auch selten ein Fall gewesen, der so einen Butterfly-Effekt hat für auch eine andere Familie. Und zwar dieses, sag ich mal, dieser Fall, der Ende von seinem Heldenstatus, weil er war ja wirklich ein amerikanischer Held, markierte auch der Beginn einer zweiten Fernsehgeschichte, nämlich der des Reality-TVs. Also es gab vorher sowas nicht im amerikanischen Fernsehen, erst seit dem Fall. Und diese Verbindung zu den Simpson brachte eine sehr, sehr, sehr berühmte Patchwork-Familie ins Rampenlicht und führte wirklich zu der Entstehung einer milliardenschweren Dynastie, das muss man sich mal überlegen. Und zwar war der Fall O.J. Simpson auch der Startschuss für die Kardashians. Weil der Anwalt von O.J. Simpson und sehr, sehr enger Freund Robert Kardashian, der Vater von Kim Kardashian ist, natürlich nicht nur von Kim, sondern Kim, Khloe und Kourtney, so. Und er war ein sehr, sehr erfolgreicher Anwalt, definitiv, aber die waren halt weit weg von berühmt und das änderte sich natürlich schlagartig. Aber dazu gehe ich später nochmal ein.
Es gibt doch auch, das muss ich wahrscheinlich ja sagen, es gibt doch auch Gerüchte, dass O.J. Simpson der Vater von Kylie sein soll. Also, dass die irgendwie eine Affäre gehabt. Also, der ist da irgendwo auch noch mit verbandelt. Ich habe jetzt ganz gefährliches Halbwissen, was das angeht. Aber das habe ich schon öfters gehört und gelesen. Dass
von
da
Kylie?
Auch,
dass von Kylie also Jenner?
Ja, dass der also eben mit, wie heißt die Mutter nochmal? Mit, ja, ich vergesse die immer alle den Namen. Ich muss es parallel gerade googeln.
Ich stehe gerade komplett auf dem Stoff. Ich bin echt doof. Wie heißt denn die? Wie heißt denn die Mama?
Kris Jenner.
Oh Gott, ja.
Die haben alle so ähnliche Namen. Oh, und die Kardashians, ich blick da nicht durch, wer ist. Jedenfalls soll der wohl eine Affäre mit der gehabt haben und daraus soll eben Kylie entstanden sein. Sagt man.
Okay, das habe ich also, glaube ich, wirklich sehr gefährliches Gossip-Wissen. Mhm. Aber spannend, wie immer. Aber davon habe ich nichts gelesen. Und um jetzt auch nochmal auf Chris zurückzukommen, sie, das sage ich aber am Ende nochmal, die war auch nicht so überzeugt von OJs Unschuld. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Aber es gibt tatsächlich noch eine Verbandlung mit den Kindern und den Simpsons, was die Namen angeht. Aber wie gesagt, gleich mehr. O.J. Simpson ist also gestorben und vor 30 Jahren, also 30 Jahre vor seinem Tod, hinterließ O.J. Simpson schon mal einen Abschiedsbrief. Oder beziehungsweise er hat jetzt keinen hinterlassen, er hat mal einen geschrieben. Und er fängt an mit den Worten, ich habe es auf Deutsch natürlich übersetzt, ich habe nichts mit Nicoles Mord zu tun. Ich habe sie geliebt, immer und werde es immer tun. Wenn wir ein Problem hatten, dann, weil ich sie so sehr geliebt habe. Kürzlich kamen wir zu einem Verständnis, dass wir im Moment nicht füreinander gemacht sind. Zumindest im Moment nicht. Trotz unserer Liebe waren wir unterschiedlich und deshalb haben wir uns gegenseitig zugestimmt, getrennte Wege zu gehen. Es war schwierig, sich zum zweiten Mal zu trennen, aber wir wussten beide, dass es das Beste war. Innerlich hatte ich keinen Zweifel daran, dass wir in Zukunft enge Freunde oder mehr sein würden. Anders als in der Presse geschrieben wurden, hatten Nicole und ich eine großartige Beziehung für den größten Teil unseres gemeinsamen Lebens. Wie alle langfristigen Beziehungen hatten wir ein paar Tiefen und Höhen. Am Ende von dem Abschiedsbrief schreibt er: Hab bitte kein Mitleid mit mir. Ich hatte ein tolles Leben, tolle Freunde. Bitte erinnert euch an den echten OJ und nicht an diese verlorene Person. Auf diesem Abschiedsbrief gibt es total viele Rechtschreibfehler. Manche Worte sind durchgestrichen. Also er hat es wirklich sehr in Eile geschrieben und er unterschreibt mit Peace and Love OJ und aus dem O hat er damals ein Smiley gemacht. Sozusagen ein letztes Lächeln für seine Fans. Und der Brief trug das Datum 15. Juni 1994 und er wurde aber erst 2 Tage später bekannt, als Robert Kardashian ihn öffentlich vorlas. Und als er ihn vorlas, war das der Tag, als sich OJ der Polizei stellen sollte, als Verdächtiger in dem Fall an dem Mord an seiner Ex-Frau Nicole, über die er ja in dem Brief schreibt, wie sehr sie sich geliebt haben. Und er soll auch noch nicht nur sie ermordet haben, sondern auch noch einen Bekannten. Doch OJ konnte sich nicht in dem Moment nicht stellen oder den Brief selber vorlesen, weil er war nämlich auf der Flucht. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr diese Bilder von einem weißen SUV, das auf einem kalifornischen Freeway fährt und einfach verfolgt wird von Dutzenden Streifenwagen, TV-Helikoptern und einfach ganz vielen Kamerateams und allen Menschen, die haben dem zugeschaut, diesem Spektakel, wie O.J. Simpson vor der Polizei flieht. Und dieser Fall, was auch sehr, sehr spannend ist, wenn wir es jetzt einfach mal eine Ebene höher nehmen, offenbarte halt auch einfach die Spaltung der Gesellschaft zu der Zeit in Amerika. Der Fall offenbart die Probleme in der Justiz in Amerika und auch wirklich die niedrigen Instinkte der Medien, ja, und auch die Schaulust der Massen. Also, dass zu der Zeit wirklich einfach die Medien auf alles drauf gehalten haben, was nicht bei 3 auf dem Baum ist und einfach wirklich viele schaulustige Massen dahingegangen sind und diesen ganzen Prozess auch so abgefeiert haben und ja, irgendwie dem Ganzen und auch vor allem, finde ich, den Opfern nicht den nötigen Respekt entgegengebracht haben. Und darüber sprechen wir ganz ausführlich in Folge 46. Mhm. Da haben wir nämlich über den Fall gesprochen und wie es dazu gekommen ist, wie der Tathergang war, wie der Prozess abgelaufen ist. Also dadurch, dass es sich jetzt hier heute nur um ein Update handelt, konnte ich nicht nochmal in alle Details eingehen, aber hört euch unbedingt Folge 46 an. Ist sehr spannend. Und wir springen jetzt mal in die Gegenwart. Also wie ich schon sagte, vor 5 Tagen, also am 10. April, starb OJ. Und auf Twitter wurde das verkündet. Und zwar wie folgt. Am 10. April 2024 erlag unser Vater OJ Simpson seinen Kampf gegen den Krebs. Er wurde von seinen Kindern und Enkelkindern umgeben. In dieser Übergangszeit bittet seine Familie darum, ihre Wünsche nach Privatsphäre und Anmut zu respektieren. In Grüße die Familie Simpson. Und natürlich, als das rauskam, waren wahrscheinlich viele erschüttert, aber auf der anderen Seite wurde halt wirklich wieder über die Schuld und die Unschuld von Simpson gesprochen, der 76 Jahre alt geworden ist und dann seiner Krebserkrankung erlag. Und vor vielen Jahren, bevor O.J. Simpson, die Welt mit dieser Mordanklage und seinem kontroversen Freispruch erschüttert hatte, teilte er, und deswegen möchte ich euch nochmal die Geschichte so ein bisschen erzählen, von ihm und Robert Kardashian Senior, eine enge Freundschaft. Und Kris Jenner, die ehemalige Frau von Robert Kardashian, der übrigens auch schon verstorben ist, erzählte einmal in einem Gespräch mit Oprah Winfrey, dass O.J. wie ein großer Bruder für sie gewesen sei. Und dass sie, die beiden Familien in der Nähe wohnten, sie reisten oft gemeinsam. Ihre Kinder nannten die Simpsons liebevoll Uncle OJ und Tante Nicole. Und Kris Jenner und Nicole Brown waren ebenfalls sehr, sehr eng befreundet. Sie waren einfach wirklich so eine richtige beste Freunde, verbringen Zeit mit den Kindern und Familien, wie man sich es halt irgendwie auch wünscht, ne? Dass man solche, vielleicht so eine Freundschaft auch aufbaut mit einer anderen Familie. Und trotz dieser engen Verbindung, die sie ja hatten, endeten beide Ehen, also die Ehe der Kardashians und die Ehe der Simpsons, 3 bzw. 2 Jahre vor den tragischen Ereignissen. Also die Kardashians, Kris und Robert, trennten sich 1991 und Nicole und OJ 1992. Und dieser Fall, The People of State of California versus O.J. Simpson, wurde zu einem der größten Medienereignisse in der Geschichte der USA. Und Robert Kardashian war halt eben als Verteidiger mittendrin. und Teil des berühmten Dream Teams. Und das, obwohl Robert Kardashian seine Karriere als Anwalt bereits aufgegeben hatte. Also 15 Jahre lang hatte der gar nicht mehr praktiziert und er hatte gar keine Erfahrung in Mordfällen. Und man sagt halt, ja, sie haben ihn mit aufgenommen, weil er einfach ein sehr, sehr enger Freund war, weil OJ wohl völlig durch war. Er musste so ein bisschen seine Hand halten. Und das fand ich auch interessant, den Aspekt, dadurch, dass er ja in dem Anwaltsteam war, konnte er nicht als Zeuge geladen werden. Man weiß aber nicht, nun konnte ich nichts dazu finden, was er denn hätte sagen können, erzählen können, wie er hätte OJ belasten können. Aber vielleicht war das schon einer der ersten smarten Moves von dem Dream Team, Robert Kardashian sozusagen aus dem Verkehr zu ziehen und auf ihre Seite zu holen. Aber
ich kann aber auch tatsächlich irgendwie verstehen beziehungsweise nachempfinden, dass OJ Simpson ihn vielleicht einfach so als emotionalen Support auch an seiner Seite wissen wollte. Einfach nicht nur seiner Expertise wegen, sondern einfach, wenn ich mir jetzt vorstelle, du wärst dann meine Anwältin und irgendwie 24/7 für mich erreichbar, ja, und für mich da und irgendwie nicht nur als Freundin, sondern eben auch als Anwältin. Das würde mir auch total helfen.
Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Aber was war eigentlich an diesem Bundy Drive, also da der Ort, wo der Mord stattgefunden hat, eigentlich passiert? Und hier ein kurzer Abriss. Die lange Version gibt's dann in der OJ-Folge 46. Also am Abend des 12. Juni 1994 wurde die Ex-Frau von OJ, Nicole Brown, und ihr Freund Ronald Goldman brutal erstochen, vor Nicoles Haus aufgefunden. Und alles ließ nämlich vermuten, dass OJ die Tat aus Eifersucht begangen hatte. Und ich finde, dieses Thema Eifersucht, ich hatte euch ja den Abschiedsbrief vorgelesen, man liest es schon so ein bisschen heraus, ne? Also er war wirklich sehr vernarrt noch in Nicole und konnte das, glaube ich, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, das nicht so richtig akzeptieren, dass es irgendwie vorbei ist. Und vor allem hat er ja auch mal wieder gesagt, ja, jetzt erstmal enge Freunde, aber wer weiß, ne, in der Zukunft. Also so richtig loslassen konnte er nicht und er war wohl in der Tat immer schon sehr, sehr eifersüchtig. Und er lernte Nicole Brown kennen, als er noch verheiratet war und später sagte er, sie habe ihm einige der besten Jahre seines Lebens gegeben und sie wurden halt so das amerikanische Traumpaar, also nach außen hin. Doch hinter den Kulissen sah es natürlich anders aus. Sie stritten sich, er schlug sie blutig. Sie rief mal die Bullen und sagte, er wird mich umbringen. Er musste wegen häuslicher Gewalt in die Therapie, doch niemand griff jemals ein und Nicole Brown war einfach ein Opfer von Hashtag MeToo, von häuslicher Gewalt. Und sie dokumentierte auch ihren Missbrauch, doch keiner hörte ihr zu. Und das war einfach, wie schon gesagt, lange vor dieser MeToo-Debatte und vor dieser Bewegung. Und früher hat man Frauen in der Hinsicht einfach, glaube ich, nicht so ernst genommen, wie man es heutzutage vielleicht machen würde. Was ganz schrecklich ist, weil vielleicht hätte man ihr helfen können. Und selbst dann nach der Scheidung, als sie sich von ihm getrennt hat, stalkte er sie. Und es war auch bekannt. Und dann kam es zum tragischen Höhepunkt im Juni 1994, als sie dann erstochen aufgefunden worden ist vor ihrem Haus und unweit von ihr lag ebenfalls tot ihr Freund Goldman und er war Kellner. Und was vor allem schockierte, war einfach die Brutalität der Morde. Also Nicole wurde fast enthauptet und Goldman erlitt 22 Stichwunden. Also da muss jemand in extremer Rage und extremer Wut auf die beiden losgegangen sein. Und das muss auch vor dieser Haustüre, das muss wirklich schlimm ausgesehen haben. Und als sie.
Ja, wir haben, ich erinnere mich, dass wir damals, dass wir damals bei der Folge auch uns Tatortbilder angeguckt haben und dass die wirklich, wirklich heftig waren, dass wir die dann auch gar nicht gepostet haben, weil das, also ich meine, letzten Endes braucht man dann nur ein bisschen Fantasie. Und wenn man drüber nachdenkt, dass da eine Frau fast enthauptet wurde, wie es da ausgesehen haben muss.
Ja, also das, ich glaube, es gibt Bilder, wo man die Blutspuren noch sieht. Und alleine das ist, diese Mengen an Blut, das ist Wahnsinn. Und die Polizei, als sie natürlich dann die beiden Leichen fand, wollte natürlich dann auch O.J. Simpson informieren. Das Problem war, sie trafen ihn nicht an. Aber sie fanden Blutspuren in seiner Einfahrt, sie fanden Blutspuren an seinem Ford Bronco sowie einen blutigen Handschuh im Garten. Und er passte auch zu dem Handschuh, der am Tatort gefunden wurde. Der Tatverdacht fiel natürlich sofort auf O.J. Simpson. Und nach der Beerdigung von Nicole Brown hinterließ er, wie gesagt, diesen besagten Abschiedsbrief, wo er dann gesagt hat, ich habe mit diesem Mord nichts zu tun, ich habe meine Ex-Frau geliebt und eigentlich liebe ich sie immer noch. Und floh dann aber, also anstatt, dass er dann irgendwie gesagt hat, ich bleibe hier und helfe den Ermittlern, den wahren Täter zu finden, sage ich jetzt mal, wurde er panisch und floh in seinem Ford Bronco Und am Steuer war halt auch ein Kumpel von ihm aus der Schule und ein ehemaliger Teamkamerad. Und die waren halt irgendwie dann zusammen unterwegs und OJ wollte fliehen. Und es war halt einfach wirklich eine absurde Reality-Show, weil sie halt einfach über diesen Highway gefahren sind und an einem wirklich großen Abstand, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, warum die Polizei nicht noch näher rangerückt ist, in einem Abstand fuhren dann hunderte Streifenwagen mit Blaulicht und Fans auf den Autobrücken schrien Go OJ Go und winkten ihm mit Schildern zu. Also du denkst nur so, was also ist super skurril. Alle TV-Sender in Amerika unterbrachen das Vorabendprogramm. Fast 100 Millionen Menschen sahen zu, wie OJ flieht. Und was dann aber passierte, war auch, wie OJ sich am Ende eine Waffe an die Stirn hielt. Also er war wirklich, ja, in der Sekunde oder in dem Moment, ja, am Ende, er war super aufgebracht und hielt sich halt die Waffe an die Stirn. Doch dann gab er am Ende auf und ja, wurde vor Gericht gestellt. Und wie ich schon gesagt habe, Prozess war ein absolutes Medienspektakel. Er hatte die besten Anwälte um sich herum geschart und dazu gehörte eben auch Mr. Kardashian. Und man sagt heute, dass die Staatsanwaltschaft, obwohl sie ja diese alle Beweise und Indizien hatten, die sie brauchten, eigentlich wäre das ja, war der Fall ja ein Selbstläufer. Also die Blutspur führte zu seinem Haus. Blut war ja an seinem Auto. Er hatte einen blutigen Handschuh in seinem Garten. Der andere blutige Handschuh war am Tatort. Also die Staatsanwaltschaft muss sich gedacht haben, okay, also was braucht man denn noch, ne? Easy. Tja, da hatten sie sich aber leider ein bisschen verkalkuliert, weil sie einfach keine Chance hatten gegen das Dreamteam von OJ, die auch einfach nicht davor zurückscheuten, irgendwelche Tricks anzuwenden. Und einer dieser Tricks war, dass sie OJ Simpson, also beziehungsweise die Staatsanwaltschaft, hatte gesagt, okay, um jetzt wirklich allen zu beweisen, dass OJ der Täter ist, lassen wir ihn vor laufender Kamera im Gerichtssaal diesen besagten Handschuh anprobieren. Weil er muss ja passen, ist ja, die sind ja davon überzeugt, dass es seiner ist. Und witzigerweise gab es da auch echt Diskussionen in der Staatsanwaltschaft darüber, ob man dieses Risiko eingehen kann, weil so nach dem Motto, was passiert denn, wenn der Handschuh aus irgendeinem Grund nicht passt? Dann haben wir diesen Fall verloren. Und genauso ist es ja auch gekommen. Er zieht diesen Handschuh an, und er passt nicht. Das muss ein so krasser Fernsehmoment gewesen sein. Ich sehe nur, wie alle Amerikaner vor der Glotze sitzen und dann, oh Gott, jetzt zieht er auch noch diesen Handschuh an. Und er hat nicht gepasst. Und jetzt komme ich zu dem Trick, weil angeblich die Anwälte von OJ ihm Medikamente vorgegeben haben, damit seine Hand anschwillt, damit er auf gar keinen Fall in diesen Handschuh reinpassen kann. So, und dann war ja auch noch der Knaller, dass er freigesprochen worden ist von der überwiegend auch schwarzen Jury. Und jetzt über die Jahre hat man ja immer wieder diesen Fall aufgearbeitet, sagt man aber auch, dass dieser Freispruch von den schwarzen Geschworenen eigentlich weniger mit dem Mordgeschehen am Bundy Drive zu tun hatte, sondern eher was mit der Spaltung und der Stimmung im Land. Viele sagen ja, oder das Gerede ging damals so, die Weißen halten Simpson für schuldig, die Schwarzen für unschuldig. Aber ganz ehrlich, so stimmt das Ganze nicht, denn selbst einige Schwarze hielten Simpson für schuldig, fanden aber den Freispruch gerechtfertigt als eine Art Wiedergutmachung für all das Leid, was ihnen immer widerfährt. So nach dem Motto, das geschieht euch jetzt mal recht und er muss jetzt nicht auch noch leiden, sondern damit haben wir jetzt ganz, ganz viel Leid, was uns widerfahren ist, wieder gut gemacht, weil ihr sozusagen einen Bösen von uns freisprechen musstet. Und was ich auch spannend fand, auch Robert Kardashian, der immer zu ihm gehalten hat, hatte dann so seine Zweifel. Und er sagte dann einmal in einem ABC-Interview mit der Journalistin und Fernsehmoderatorin Barbara Walters, dass er Zweifel an der Unschuld von Simpsons hatte. Und zwar sagte er danach in einem Interview, die Blutspuren sind für mich das größte Problem. Sie bereiten mir die meisten Schwierigkeiten und manchmal wache er deshalb mitten in der Nacht auf. Wahrscheinlich das Gefühl zu haben oder die Erkenntnis, dass sein bester Freund zu so einer Tat fähig war. Weil ich, Nina, was du ja auch gerade meintest, dieses, ich würde dich auch an meiner Seite haben wollen und ich würde dich ja auch unterstützen, sage ich jetzt mal, ne? Und an deine Unschuld glauben. Und dann stell dir mal vor, auf einmal merkst du so, ach krass, vielleicht kannte ich meinen besten Freund gar nicht, ne? Vielleicht hat er mir auch einen vorgemacht und irgendwie alle Beweise zeigen halt schon in die Richtung. Und das muss für Robert Kardashian auch eine wahnsinnig schwierige Zeit gewesen sein. Und wie er schon sagte, die Blutspuren waren für ihn das größte Problem. Und ich sagte ja auch, ne, Blut von O.J. Simpson wurde auch am Tatort gefunden. Blut von Nicole Brown wurde an einer Socke in O.J. Simpsons Schlafzimmer gefunden. Und Blut vom zweiten Mordopfer, Ron Goldman, wurden dann auch später im Fluchtauto von Simpson gefunden.
Und das ist doch absurd. Mhm. Es ist doch absurd, dass so viele Spuren irgendwo gefunden werden und dieser Typ einfach nicht schuldig gesprochen wird. Jedenfalls nicht in diesem Strafprozess. Ne? Also das geht mir nicht in den Kopf. Und das offenbart ja eigentlich wieder nur diese tiefgründigeren Probleme im Rechtssystem, in der Gesellschaft, die damit irgendwie eingeflossen sind, dass das Urteil irgendwie so beeinflusst hat. Ja.
Und alle drei Blutspuren wurden an diesem einen Handschuh entdeckt, der ja dann auch O.J. Simpson zugeordnet wurde. Also es ist wirklich irre. Also dass der da freigekommen ist, dass dieses Dream Team einen Freispruch erwirkt hat, ist wirklich, glaube ich, eine juristische Meisterleistung. Muss man wirklich den Anwälten, den Strafverteidigern dann auch mal zugutehalten, dass die Staatsanwaltschaft das nicht hinbekommen hat, da den Sack zuzumachen, ist, finde ich, auch fast schon unverzeihlich. Und da erzähle ich auch in Folge 46, wie diese Zusammensetzung der Jury ist, ne? Was für einen Einfluss das darauf hatte, dass es vor allem Schwarze waren, wenig Weiße. Das hatte natürlich alles Einfluss auch auf den Freispruch. Ja, und 2 Jahre später, nach seinem Freispruch, gab es dann doch noch einen Zivilprozess, wo dann eine mehrheitlich weiße Jury saß. Und da wurde er wegen dem Mord für haftbar erklärt und zu 33,6 Millionen Dollar Schmerzensgeld verurteilt, die er an die Hinterbliebenen, also an die Familie Brown und an die Familie Goldman, zahlen musste. Aber die sahen davon, diesem Geld, bis heute nur wenig. Ich glaube, insgesamt hat die Familie Goldman 130.000 Dollar bekommen. Ne? Wir reden hier von 33,6 Millionen, weil O.J. nach Florida gezogen ist, wo ihn das Gesetz vor finanziellen Zugriffen schützte. Und er lebte dann dort von seiner Rente, spielte Golf, machte ab und zu Schlagzeilen. Die waren dann aber ganz schnell wieder verpufft. Also er ist dann nach Florida abgehauen und machte sich ein schönes Leben. Und ja, und 2006 versuchte er dann nochmal mit dem Buch If I Did It, ja, irgendwie nochmal ein bisschen abzukassieren. Das Buch ist ja auch eine Frechheit, das ist ja so krass. Über das Buch sprechen wir nämlich auch in der anderen Folge. Aber wie es dann so kommen sollte, ereilte Simpson dann doch das Schicksal, und zwar schließlich in Las Vegas, als er dann bei einem bewaffneten Raubüberfall mitgemacht hat. Die Sache flog auf und 2008 wurde er wegen Raubüberfall, Entführung und Körperverletzung zu 9 Jahren Haft verurteilt. Und das Urteil fiel auf den Tag genau 13 Jahre nach seinem Freispruch in Los Angeles, und viele sehen darin so eine Art kosmische Wiedergutmachung, also Karma. Kann ich auch verstehen. Und seine Bewährungsfrist endete erst 2021. Und dann kam er dann natürlich wieder auf freien Fuß und war aber dann auch schon ein alter Mann, muss man auch dazu sagen. Und sein letzter Gruß an seine Fans war im Februar, als er auf X, vormals Twitter, postete. Und da sieht man ihn, wie er auf dem Stuhl sitzt vor seinem Pool und hatte eine Botschaft zum Super Bowl, der zu der Zeit in Las Vegas stattfand. Und er sagte nur, was für ein wunderschöner Tag. Er räumte zwar auch gesundheitliche Probleme ein, er erzählte, dass er voriges Jahr an Prostatakrebs erkrankt sei, versicherte aber, dass er sich besser fühle und in ein paar Wochen hoffentlich wieder auf dem Golfplatz stehen wird. Wie wir jetzt wissen, wird das nie passieren. Er ist in der Zwischenzeit nämlich ja gestorben an seiner Prostatakrankheit, an dem Prostatakrebs. Und jetzt geht es natürlich auch, wie es ja immer so geht, dann bei den ganz reichen Leuten um sein Testament. Wir erinnern uns ja, O.J. sollte in seiner zweiten Verurteilung den Hinterbliebenen von Nicole Brown und Ronald Goldman 33 Millionen Dollar zahlen. Hat es in seiner Lebzeit nicht gemacht, und wie es aussieht, wird er das jetzt auch nicht machen. Es wird jetzt auch nach seinem Tod nicht passieren. Denn Berichten zufolge plant der Vollstrecker von dem Testament, diese Auszahlung an die Familien zu blockieren. Ich kann euch aber nicht, und ich habe wirklich gegoogelt, ich kann euch aber nicht sagen, warum. Also sein Anwalt Malcolm Laverne ist auch der Testamentvollstrecker, und aus seinem Dokument, aus den ganzen Dokumenten geht halt eben hervor, dass das ganze Vermögen von Simpson in einen Treuhandfonds eingebracht worden ist, dass dieses Jahr eröffnet worden ist, und dass dieser Anwalt alles in seiner Macht tun wird, sagte er auch, ich werde alles in meiner Macht als Vollstrecker tun, um sicherzustellen, dass die Hinterbliebenen, also Goldman, nichts bekommen werden. Und die einzigsten, die was bekommen, sind im Testament festgehalten, das sind seine vier Kinder und die sind als Begünstigte aufgeführt. Und da steht aber auch ein Zusatz drin, dass wenn sie mit dem nicht zufrieden sind, was sie bekommen und wenn sie das Testament anfechten, dann wird es nicht mehr als $1 geben. Das heißt, sie müssen einfach das akzeptieren, was sie kriegen werden und ja, stillhalten sozusagen. Und ein interessanter Fakt noch zu seinen Kindern. Er wurde an seinem Sterbebett, ist er ja im Kreise der Familie gestorben. Also er wurde auch noch besucht, da hatte noch irgendwie 30 bis 50 Besucher. Also sehr viele Leute sind auch vorbeigekommen. Unter anderem auch seine vier Kids. Und er hatte ja die ersten zwei Kinder mit seiner ersten Frau. Und die Kinder Sydney und Justin waren aber auch da, seine zwei jüngsten Kinder. Und das sind die Kinder, die er mit Nicole Simpson hatte. Und ich finde das irgendwie schon krass, dass sie ja ihm die letzte Ehre erwiesen haben, obwohl er ja der Hauptverdächtige war in dem brutalen Mord an deren Mutter.
Ich glaube, in so Momenten, also ja, total, aber dann, wenn jemand stirbt, ist es irgendwie die letzte Ehre oder ich weiß nicht, wie man es am besten nennen kann, aber da stirbt dann und letzten Endes ist es ja immer noch deren Vater gewesen, egal ob der jetzt hauptverdächtig war, ob er es wirklich getan hat, wofür er irgendwie alles immer sprach. Aber ich glaube, wenn dann so ein Mensch geht, das verzeihst du dir sonst dein ganzes Leben lang nicht, dass du nicht da nochmal irgendwie einmal dich verabschiedet hast, weil am Ende kann man halt auch sagen, also wie schlimm muss es für die Kinder gewesen sein, dass die Mutter ist weg, der Vater wird da irgendwie auf der Anklagebank als Hauptverdächtiger vorgeführt und am Ende redet die ganze Welt drüber. Er hat sich da irgendwie mehr oder weniger rausgemogelt.
Ja.
Und wie verhältst du dich dann als Kind? Und ich glaube, dass dann einfach so viele Jahre später man da irgendwie so eine Distanz zu entwickelt, dass man sagt, okay, dieser Mann stirbt jetzt. Also ich habe jetzt wenig Kenntnisstand darüber, wie deren Verhältnis oder deren Beziehung dann danach über die letzten Jahre so war.
Gibt es auch wenig. O.J. Simpson hat natürlich die Kinder schon danach auch, also nach dem Mord an Nicole, zu sich genommen, ne, und die quasi auch mit aufgezogen. Aber sonst, die sind auch nicht viel in der Öffentlichkeit. Also wie du schon sagst, ne, es kann natürlich sein, dass sie verabschiedet haben, kann natürlich auch sein, dass sie da hingegangen sind und ihm noch einen letzten Spruch gedrückt haben, ne. Du weißt ja nicht, was sie gesagt haben. Auf jeden Fall versteht, dass sie da waren kurz vor seinem Tod und dass er dann, ja, wie die Medien zumindest schreiben, im Kreise seiner Familie gestorben ist. Ja, und er hat einfach den, also einen wahnsinnig, wahnsinnig spannenden Fall. Auch wieder jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, wie er sich dann da rausgeboxt hat, diesen Freispruch erwirkt hat. Ich finde es irgendwo unverständlich und auch unverschämt, dass er bis heute die Familie Goldman nichts bekommt, ne, obwohl diese 33 Millionen einfach nie ausgezahlt worden sind, dass selbst der Anwalt da jetzt wirklich sagt, ich werde alles dafür tun, dass sie nichts kriegen. Ja, ich werde alles in meiner Macht als Vollstrecker dafür tun, um sicherzustellen, dass sie nichts bekommen. Und ich wirklich, vielleicht habt ihr noch was dazu gelesen, ich habe es nicht gefunden, was dafür die Begründung sein könnte. Vielleicht kommt es ja nochmal in der nächsten Zeit, wird es nochmal aufgeklärt. Warum? Aber das kann ich.
Ich finde halt, all das, also angefangen von dem Prozess, von dem, wie der ausgegangen ist, dann, dass es danach, nach diesem Strafprozess nochmal einen Zivilprozess gab, in dem wurde er dann schuldig gesprochen, bis hin zu diesem, er zieht nach Florida. Und jetzt am Ende das mit dem Vollstrecker, dass der da irgendwie die Möglichkeit hat, das irgendwie noch zu verhindern. All das zeigt doch eigentlich nur, wie abgefuckt dieses Rechtssystem ist, dass das überhaupt so möglich ist, dass ein Mensch irgendwie für eine Tat sowohl schuldig als auch unschuldig gesprochen werden kann, dass diese Jury, also da haben wir ja auch schon so oft drüber gesprochen, so eine Jury so viel in der Hand auch hat und dass das dann wieder irgendwie beeinflusst natürlich, welche Herkunft die Menschen haben, ob die sich mit dem Angeklagten identifizieren können oder nicht. Dann natürlich klar in seinem Fall, ich meine, das ist irgendwie das Paradebeispiel wahrscheinlich, der war ja irgendwie ein national Held als Footballspieler. Die Leute haben den vergöttert. Das macht natürlich auch was aus und beeinflusst das irgendwie. Aber all das ist total absurd, dass du dir denkst, das kann irgendwie möglich sein.
Ja.
Und das geht so mit rechten Dingen zu quasi.
Ich finde es auch verrückt, dass er also dieses von diesen 33 Millionen sich drücken konnte. So, nee, dann ziehe ich halt jetzt nach Florida. Da habt ihr keine Handhabe über mich. Ja?
Ja,
das ist schon, ja, das ist schon Wahnsinn.
Ich finde es aber auch faszinierend, ich weiß nicht, das faszinierend ist der falsche Begriff, aber es ist schon auch irgendwie auffällig jetzt in dem Fall, wie all das mit seinem Tod jetzt wieder hochkam und wie die Leute dann wieder über diesen, alles kam wieder so ins Gedächtnis und man hat wieder genau diesen Handschuh, den er anziehen will im Gerichtssaal vor Augen und auch das, ich habe eben nochmal gegoogelt währenddessen, es ist nicht Kylie Jenner, sondern es war Khloe Kardashian, die angeblich seine Tochter sein soll von der Affäre mit Kris Jenner. Allein solche Sachen, das kam ja alles wieder hoch. Im Zuge der Meldung, dass er halt eben jetzt verstorben ist. Und das ist schon krass, was der für ein Leben geführt hat, der Typ.
Ja, voll. Ja, was das auch für so Auswirkungen hatte dann, ne? Auch, also finde ich, ich finde es auch super spannend mit den Kardashians, dass das so der Startschuss war. Und ab, genau, das wollte ich euch noch erzählen. Kendall Jenner heißt ja Kendall Nicole Jenner. Und da hat Chris, genau, wegen Nicole Brown. Ja, ihre Tochter nach ihr benannt. Nach ihrer Freundin.
Krass, das wusste ich auch noch nicht. Ich meine, ich weiß die ganzen Namen von denen eh alle nicht. Ich finde, die sehen alle gleich aus und haben alle ähnliche Namen.
Das stimmt.
Aber ja, es ist ein verrückter Fall irgendwie. Also ich will mir jetzt auch nochmal Folge 46 anhören. Mhm.
Ja, mega. Und was ich mir jetzt auch nochmal angucken werde, ist, glaube ich, es gibt auch eine Dokumentation über die Kardashians. Das gucke ich mir auch nochmal an, weil das ja auch einfach eine hochgradig spannende Familie ist, ne? Also mit wem sie alles kennen, verbunden sind, dann mit dem Drama mit OJ und Nicole Brown, dann mit dem Tod des Vaters, der dann auch an Speiseröhrenkrebs gestorben ist, dann Kris Jenner und Bruce Jenner, der aber jetzt nicht mehr Bruce Jenner ist und so. Also es ist wirklich, die haben einiges, also Kris Jenner hat einiges in ihrem Leben miterlebt.
Ja.
Und dann die Ehe von Kim Kardashian und, wie heißt er nochmal? Der total crazy mit den Jeezy-Schuhen.
Kanye West. Über den können wir auch mal sprechen eigentlich.
Kanye West müssen wir wirklich mal reden. Mit seiner Frau, die ja die ganze Zeit halbnackt durch irgendwelche Städte zieht.
Es ist völlig absurd, es ist total absurd. Ja, den können wir mal im Blick behalten, den guten.
Auf jeden Fall. So, ja, wir hoffen natürlich auch, dass euch dieses Update gefallen hat zu O.J. Simpson und wir freuen uns. Also heute ist ja der 15.04. In genau 10 Tagen haben wir unsere erste Live-Aufführung.
Oh Gott.
Und wir freuen uns natürlich sehr darauf. Wir freuen uns, euch zu sehen. Wir sind total gerührt, dass es ausverkauft ist. Also wir waren sehr aufgeregt, ob überhaupt jemand Karten kauft. Jetzt ist es ausverkauft. Also richtig, richtig cool. Wir sind super aufgeregt. Wir treffen uns jetzt am Wochenende, um mal das Ganze mal durchzusprechen. Normalerweise machen wir alles so Free Flow. Wir sprechen uns ja vorher immer nur 2 Sätze ab und dann gib ihm. Kriegt ihr es alles live on air mit und ja, müssen wir mal schauen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf die Live-Veranstaltung. Wir werden da einen sehr spannenden Fall besprechen, den wir aber auch natürlich nochmal als Podcast richtig aufnehmen werden und euch zur Verfügung stellen werden, dass ihr das auch hört. Für alle, die nicht dabei sein können. Und apropos nicht dabei sein können, das geht mir nicht aus dem Kopf. Schreibt doch gerne mal, oder vielleicht müssen wir mal eine Umfrage bei Instagram machen, Nina, so nach dem Motto, wo wir denn vielleicht als nächstes hinkommen könnten oder wo die meisten von euch sind. Also ich hatte jetzt schon den Eindruck, so viele von euch sind gar nicht im Raum Köln. Ich habe immer so das Gefühl, viele von euch sind eher im Raum Leipzig, Dresden, Mitteldeutschland, so Hannover, so die Richtung. Ich bin mir aber jetzt auch wirklich nicht sicher. Sagt gerne mal Bescheid und ja, vielleicht können wir ja auch etwas organisieren, dass wir dann in eure Richtung kommen. Würde ja Sinn machen.
Ja, finde ich gut.
Ne?
Alright. Und bis dahin?
Ja, halt die Ohren steif, ne?
Ja, du auch.
Tschüssi.
Tschüssi.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.